Herzlich willkommen zum Wochenendformat der LSX. Wir haben den 14. August 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und nach dem Intro und dem Risikodisclaimer geht's auch direkt los. Wochenrückblick heißt, dass wir auf die Märkte schauen, auf die Rohstoffmärkte, dass wir uns interessante Aktien vornehmen und ein bisschen tiefer reinbohren als in der täglichen Berichterstattung auf dem Kanal der LS Exchange, weil wir dafür Zeit haben und weil Sie vielleicht auch am Wochenende mehr Zeit haben, auch weitere Informationen hier entsprechend Revue passieren zu lassen und das Ganze hoffentlich auch bewerten. Da würden wir uns freuen mit einem Like, mit einem Daumen, was es auch immer auf den sozialen Kanälen gibt. Vorstrukturiert ist der Wochenrückblick LSX natürlich der DAX-Rekord, die Inflationssorgen, die sich ein bisschen verabschiedet haben und wir haben quasi drei Unternehmen, die so ein bisschen auch miteinander verzahnt sind. Bald sind es vielleicht nur noch zwei Unternehmen. Da schauen wir drauf, das Ganze mit dem Daniel als Aufzeichnung am Freitag schon. Deswegen bei den Kursen nicht erschrecken, da kann noch was passieren am Freitagnachmittag. Aber aktuell ist es so, dass wir hier im DAX die 15.000 nicht unterschritten haben, sondern die 16.000 überschritten. Wir standen im Hoch bei 16.025, 16.004 aktuell. Und das ist ein sattes Plus von 1,5% auf Wochensicht. Und damit war der DAX sogar stärker als die Wall Street, vor allem als der Dow Jones, der nur auf rund 1% kommt. S&P 500 sogar noch leichter. Und das wundert uns ein wenig, natürlich, weil in den letzten Wochen immer die Technologiewerte so stark im Rennen waren. Die gaben in dieser Woche nach der Nasdaq noch zum Freitagnachmittag leicht im Minus, der Kospi sogar minus 3%. Und wenn man sich die Daten aus dem Energie- und Rohstoffsektor anschaut, da gab es nachgebende Kurse. Also auch der Goldpreis noch leicht im Minus, Silber fast 4% auf Wochensicht. Da ist einiges zurückgekommen und den beeindruckenden DAX-Rekord habe ich hier im Tageschart einmal dargestellt und möchte für die Interpretation dessen den Daniel gleich hinzunehmen. Hallo Daniel.
Hallo Andreas, ich grüße dich.
Lange hat es gedauert, dass der DAX aus seiner Seitwärtszone zwischen 15.300, 15.800 in etwa nach oben rausgekommen ist, aber nun mit ordentlich Schwung. Ist das so ein Sommergeschenk noch oder wie kann man das werten?
Ja, sieht so aus, ne? Und endlich sind sie erreicht, die 16.000. Wir haben lange und oft darüber geredet, auch in diesem Format, wann die 16.000er Marke denn nun mal fallen wird. Und jetzt ist es heute am Freitag eben passiert. Grund dafür ist ein allgemein sehr positives Börsenumfeld. Wir haben sehr viele Unternehmen, die starke Quartalszahlen präsentiert haben, die Erwartungen weit übertroffen haben. Und das hat den DAX und die im DAX befindlichen Unternehmen dann eben ein Stück mitgezogen. Und ja, ich bin gespannt, ob wir die 16.000 kurzfristig auch halten können.
Das ist immer die große Frage. In den USA ist es ja eher so, dass man ein neues Rekordhoch erzielt, dann wieder zurückfällt, ein, zwei Tage verharrt, dann wieder ein kleines Rekordhoch. Also es könnte auch in kleinen Schritten weiter nach oben gehen, oder?
Ja, das wäre vielleicht auch gar nicht so ungesund. Also der Anstieg, den wir das letzte Jahr eigentlich gesehen haben, ist schon ordentlich. Und wenn es dann jetzt mal ein bisschen langsamer, peu à peu, weiter Richtung Norden geht, dann ist das mit Sicherheit gesünder als ganz starke, hochvolatile Märkte mit starken Schwankungen nach oben und nach unten.
Die Märkte kann man natürlich nicht isoliert betrachten. Wir haben Inflationssorgen seit Wochen. Die sind vorige Woche ein wenig in den Hintergrund geraten, als der Arbeitsmarktbericht aus den USA vermeldet wurde. Also von der Seite her auch grünes Licht?
Ja, ich denke auch. Zumindest ist es so interpretiert worden. Der Arbeitsmarkt in Amerika scheint sich weiter zu entspannen. Wir haben letzten Monat 1 Million offene Stellen in Amerika gesehen. Also Arbeit ist nicht mehr so knapp, wie man es vor einigen Monaten eventuell hätte vermuten können. Ich habe da mal eine Grafik mitgebracht, die Job Vacancies, also die offenen Stellen in Amerika, mit den Stundenlöhnen, mit den Durchschnittsstundenlöhnen vergleicht, weil wir sehr oft immer gelesen haben, dass die Unternehmen wie zum Beispiel McDonald's oder Uber Probleme haben, ihre Mitarbeiter, ja, ein Problem in Anführungsstrichen haben, ihre Mitarbeiter zu bezahlen, weil die Stundenlöhne eben so angestiegen sind, weil viele Arbeitnehmer oder potenziell Arbeitssuchende von Government Checks gelebt haben und gesagt haben, ich bekomme noch aktuell das Geld, ich braucht nicht für McDonald's oder Uber oder was auch immer arbeiten. Die sind dann erstmal zu Hause geblieben. Das führt dann eben zu einer Verknappung von Arbeitsangebot auf dem Markt und deswegen müssen die Unternehmen ihre Preise, also ihre Löhne erhöhen. Das Ganze kehrt sich jetzt wieder so ein bisschen um, wie wir sehen. Dieser grüne Chart, der fällt wieder ein bisschen ab. Nicht dramatisch, aber er fällt zumindest wieder ab. Und das hängt eben damit zusammen, dass diese Programme des Staates auslaufen und viele Leute jetzt nun doch wieder schauen müssen, dass sie arbeiten. Und das heißt, du hast ein höheres Arbeitsangebot. Dementsprechend sinkt der Preis. Das ist nicht anders als auch an der Börse.
Das stimmt und das war ja auch immer so ein Faktor, der beim Thema Inflation mit ins Rennen geworfen wurde, in die Waagschale, dass eben die Löhne so stark steigen. Nicht nur die Löhne werden hier beobachtet von der Federal Reserve, sondern es wird auch unter anderem der Verbraucherpreis mit beobachtet und du hast uns auch dazu eine spannende Grafik mitgebracht.
Ganz richtig, genau. Wir haben frische Inflationsdaten aus den USA. Und die sind im vergangenen Monat, der veröffentlicht wurde, ist die Inflation zurückgegangen. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass auch die Grundstückkosten runtergegangen sind. Ne, wenn du für deine Mitarbeiter nicht mehr $11,80 oder was es in der Spitze war, zahlen musst, sondern eventuell jetzt nur noch $11,50, $11,20, sparst du als Unternehmen Geld und kannst das in Form von niedrigeren Preisen oder einer niedrigeren Preissteigerung an deine Kundschaft weitergeben. Das ist ein Baustein, der dafür sorgt, dass die Inflation im vergangenen Monat ein bisschen zurückgekommen ist. Ist im Prinzip immer das, was Jerome Powell und die Fed eigentlich seit über einem halben Jahr predigt. Sie sagen ja immer dieses Wort transitory, also nur vorübergehend. Und ja, vielleicht hat der letzte Monat gezeigt, dass die Fed da gar nicht so auf dem Holzweg ist.
Ich habe noch eine ganz andere Erklärung gehört, und zwar, dass ja wegen dem Chipmangel weniger Neuwagen verkauft werden können oder vielleicht verkauft, aber nicht ausgeliefert und deswegen auch weniger Käufer sich einen Neuwagen holen, die Gebrauchtwagenpreise dementsprechend stärker angezogen sind und die nicht mit in den Warenkorb berücksichtigt werden und deswegen diese Daten gesunken sind. Was hältst du davon?
Ja, da höre ich auch sehr viel von. Inflation, besonders diese Inflationskörbe, sind ein riesengroßes Thema. Da gibt es Tausende von Studien und Doktorarbeiten drüber. Ist auch immer die Frage, ob das alles so effizient alles gehalten wird. Aber ja, die Erklärungen sind da vielfältig. Ich habe jetzt mal eine mitgebracht, weil wir gerade die frischen Daten der Stundenlöhne hatten. Und das ist definitiv auch ein Grund, aber wahrscheinlich nur 2% der gesamten Erklärung. Da hast du recht.
Da hat die Notenbank richtig viel zu tun. Vielleicht deswegen im August keine Notenbanksitzung, damit die dort Daten einfach mal ordentlich hervorgebracht und geordnet werden für die Zukunft. Wir haben nur Checks and Hold. Auch das wird spannend sein, was die Notenbanker sich dort austauschen. Dann im September dürfte es damit weitergehen mit der US-Notenbanksitzung FED. Wir wollen aber auch wie jede Woche am Wochenende auf spannende Aktien schauen und diesmal sehr, sehr ausführlich auf ein Unternehmen, was wir auch schon ein, zweimal vorgestellt hatten, aber noch neben nicht in dieser Ausführlichkeit. The Trade Desk, die machen irgendwas mit Abrechnung und Werbung, oder?
Genau, die machen ganz viel mit Werbung. Ja, an dieser Stelle auch gerne mal der Hinweis, wenn die Zuschauerschaft irgendwelche Aktienunternehmen hat, die sie gerne ja, näher gebracht hätte oder erklärt im Rahmen dieser Videos, gerne mal in die Kommentare posten. Fällt nämlich tatsächlich schwer, noch Unternehmen herauszupicken, wo wir noch so gar nicht drüber gesprochen haben. Mit Trade Desk habe ich zumindest jetzt eins gefunden, was noch nicht so oft dran kam. Und ja, das würde ich jetzt ganz gerne mal vorstellen. The Trade Desk ist ein Technologieunternehmen, was eine Softwareplattform betreibt, welches analoge und digitale Werbung für Käufer und Verkäufer von Werbung verwaltet. Das kann zum Beispiel über Social-Media-Kanäle passieren, das kann auf deinem Handy sein, das kann im Fernsehen, im Radio, über Streaming-Dienste passieren, wie zum Beispiel YouTube oder Roku oder Spotify. Das kann aber auch ganz banale Plakatwerbung sein. Gegründet wurde das Unternehmen, wie gesagt, in Kalifornien 2009 vom damaligen Gründer und ja, immer noch CEO Jeff Green. Hat ca. 1600 Mitarbeiter, einen Umsatz im Jahr von ca. 1 Milliarde US-Dollar, der überwiegend in Amerika ja, umgesetzt wird, und eine Marktkapitalisierung von 40 Milliarden. Der Markt für diese Art von Werbung in Amerika ist 30 Milliarden US-Dollar groß. Trade Desk deckt davon aktuell ungefähr einen Anteil von 4 Milliarden ab, ist also mit Abstand der größte Player in dieser Form. Zum Geschäftsmodell von Trade Desk, also wie gesagt, Trade Desk bietet Käufern, das können zum Beispiel Werbeagenturen sein, das können Großkonzerne sein und auch Verkäufern. Klassischerweise kennt jeder Google und Facebook, die Verkäufer oder Anbieter von Werbefläche sind. Das kann aber auch RTL sein, TV-Sender, das können Influencer sein oder auch Zeitungen wie zum Beispiel das Handelsblatt. Und diese Plattform von Trade Desk bietet eben den Werbekäufern, also wenn du Werbung machen möchtest, bist du der Käufer, die Möglichkeit, sehr viele Informationen und Preise abzufragen und eben mit dieser Werbefläche dann mehr oder weniger auch zu handeln. Der Verkäufer, also Google oder Facebook, kann seine Werbung auf dieser Plattform anbieten und der Werbende dann eben kaufen. Und was diese Trade Desk-Plattform schafft, ist einen sehr transparenten Einblick in was überhaupt möglich ist mit deiner Werbung und was sie dann am Ende wohl kosten wird. Und das schafft eben eine sehr hohe Transparenz in einem sonst eher undurchsichtigen Markt. Der Online-Marktplatz für Werbung wird da eher schon duopolistisch geführt von Facebook eben und Google. Amazon kann man eventuell auch noch dazu zählen. Und Trade Desk versteht sich eben hier als ja, disruptiver Spieler, der eine hohe Transparenz schaffen möchte. Wenn du früher hingegangen bist und Werbung in einer Zeitung schalten wolltest, dann hast du das Handelsblatt angerufen, die Welt, die Zeit, was auch immer, wahrscheinlich noch 20 andere und hast dich erkundigt, was dich eine Werbung pro Tag kostet. Und das sind eben jetzt Services, die Trade Desk für dich übernimmt. Und dadurch hast du dann am Ende auch eine Nivellierung von diesen Preisen für diese Anzeigen, weil der eine vielleicht 100 € nimmt, der andere möchte 2.000 €. Und so landet man am Ende wahrscheinlich eher auf einem Durchschnitt, den dann alle irgendwie so ja, anbieten. Genau, das ist einer sehr, sehr, sehr großen Vorteile von Trade Desk. Und Trade Desk verdient eben von diesen 1.000 € oder 100 € oder was auch immer du für diese Anzeige bezahlst, 15% des Umsatzes. Ne? Also wenn 1.000 € umsetzt, dann verdient Trade Desk 150 € für diesen Service. Das mag erstmal ein bisschen wenig erscheinen, weil es unter Umständen eine geringere Marge ist. Trade Desk fokussiert sich allerdings auf überwiegend Großkunden. Also man hat eine sehr geringe Kundschaft, das sind nur 1.000 Kunden, die setzen aber alle mindestens 10 Millionen Euro, das sagen die Analysten, bei Trade Desk um. Also wenn du Werbung schaltest, dann solltest du ein Mindestbudget bei Trade Desk von ungefähr 70 Millionen pro Jahr veranschlagen und 10 Millionen davon fließen dann eben Trade Desk zu. Und so hat man natürlich bei dieser Aktie dann unter Umständen auch ein Klumpenrisiko, weil Trade Desk zum Beispiel zwei Großkunden hat, die jeweils 10% des Umsatzes ausmachen. Wenn einer davon wegfällt, ist das schon mal unter Umständen sehr schädlich für das Unternehmen und auch die Aktie. Man bietet aber nicht nur diese Plattform an, sondern man ist auch ein absolut gigantisches Datensammelbecken. Man zeigt den Kunden an, welche Werbung sinnvoll ist für die Produkte, die man bewerben möchte. Man zeigt ihnen an, was es kosten mag. Und man gibt sehr viele, ja, Preisquotes in sehr, sehr schneller Zeit an und bietet noch weitere andere Analyse-Tools für Marketingagenturen oder die angesprochenen Großkonzerne, die man auf jeden Fall noch vor Schaltung der Werbung nutzen kann. Und das wissen die Kunden von Trade Desk auf jeden Fall zu schätzen. Sie haben eine sehr hohe Kundenzufriedenheit. Wir haben eine sogenannte Retention Rate von 95%. Das bedeutet, dass 95% der Kunden, die im letzten Jahr bei Trade Desk Kunde waren, auch im kommenden Jahr wieder Kunde sind. Also eine sehr, sehr hohe Rate bedeutet, 5% der Kundschaft springt lediglich ab pro Jahr. Das ist schon ja, eine sehr hohe Zahl. Man hat 2020 eine interessante Partnerschaft mit Amazon Web Services gestartet. Und zwar nutzt man seitdem die Cloud-Sparte von Amazon. Und ich habe mir da mal ein paar interessante Zahlen so rausgesucht. Seitdem Trade Desk mit Amazon verpartnert ist, haben sie auf ihrer Anfrage pro Sekunde 10 Millionen Anfragen für Werbung, was 800 Milliarden Anfragen am Tag macht. Also ein gigantischer Fluss von Informationen, der über diese Plattform führt. Und Trade Desk hat selber gesagt, dass man das alleine nicht stemmen konnte, deswegen brauchte man die Cloud-Unterstützung von Amazon hier. Und ja, ein Problem ergibt sich aber für Trade Desk unter Umständen auf regulatorischer Basis, denn wir haben es alle eventuell mitbekommen, es soll neue Regeln zu der Verwendung von Cookies geben. Das könnte bedeuten, dass du deine Werbung als Werbetreibender nicht mehr personalisieren kannst. Also wenn du auf deinem Handy vielleicht neue Sportschuhe gesucht hast bei Adidas, dann wunderst du dich wahrscheinlich nicht mehr, wenn du am Tag danach von Nike Werbung auf YouTube gefunden hast, auf deinem Handy. Das ist natürlich ein Riesenvorteil für diejenigen, die die Werbung verkaufen und für die, die die Werbung stellen, weil so ist es eben zielgerichtet. Und sollte da die Regulierung ein bisschen einschränkend wirken, dann ist das definitiv ein Problem für die großen Player, also zum Beispiel Google und Facebook, aber definitiv auch für Trade Desk, weil die Bereitschaft der Kunden, Werbung zu kaufen, wahrscheinlich sinken wird, wenn sie nicht wissen, wo die Werbung dann am Ende überhaupt landet. Und ja, das ist so ein bisschen das Problem. Es wird vermutet, also ich zitiere da nur das, was die Analysten aktuell schreiben, es wird vermutet, dass das eher ein geringes Problem ist, also dass es unter Umständen gar nicht dazu kommt, dass diese Cookie-Regelung getroffen wird. Ja, aber man weiß es nicht und man sollte es auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn man eventuell Interesse an dieser Aktie hat. So, dann kommen wir noch zum Zahlenwerk. Also wie eingangs erwähnt, setzt das Unternehmen im Jahr ungefähr 1 Milliarde um und wächst über die letzten Jahre verteilt im Schnitt mit 30 oder 35%. Also ist noch ein enormes Wachstum vorhanden. Man ist auch schon profitabel, was sicherlich auch mal ungewöhnlich ist für ein noch relativ junges Unternehmen. Man verdient in diesem Jahr beispielsweise 250 Millionen Euro, hat also eine Profitmarge von 25%. Ist überhaupt nicht verschuldet, also ist keine Nettoverschuldung da, wenn man 400 Millionen in der Kasse hat und 250 Millionen an langfristigen Schulden. Und man hat einen wachsenden Wettbewerb, was diesen Werbemarkt angeht, der pro Jahr in Amerika von 13% wächst. So, und jetzt kommt das große Aber. Das mag die Bewertung sein, denn Trade Desk handelt aktuell auf einem Kursumsatzverhältnis von 40. Das ist im Softwarebereich, wo Trade Desk eben agiert, mit Sicherheit nicht unüblich. Es ist aber schon weit über dem Durchschnitt. Also es gibt 6 oder 7 direkte Konkurrenten, die alle etwas kleiner sind. Die handeln aktuell alle gerade bei einem Kursumsatzverhältnis von 10, also gerade mal einem Viertel. Das wird aber begründet durch ein sehr stark differenziertes Geschäftsmodell von Trade Desk, in dem man wenig große Konkurrenz hat, also eine sehr hohe ja, Pricing Power, also man kann seine Preise eben diktieren und man wächst eben enorm stark. Ne? Also wie eingangs schon gesagt, 30% Wachstum, sagen wir mal, Sie halten das für die nächsten 3 Jahre, dann haben Sie Ihren Umsatz in den nächsten Jahren verdoppelt, so, dann hat sich aber in der Zeit halt eben auch schon dein KGV, dein KUV halbiert. Ne? Dann ist es nicht mehr 40, dann ist es nur noch 20. Und was auch dafür sorgt, dass die Aktie teuer scheint, ist, dass durchaus eine globale Expansion noch möglich und noch offen ist. Ne? Aktuell ist man eben überwiegend am US-Markt aktiv, aber warum sollte man das Ganze nicht auch in Europa oder eventuell in Asien ausrollen?
Das ist eine gute Frage. Es gibt zumindest schon eine deutsche Homepage und so weiter. Da steht eine Media Buying Plattform für das offene Internet. Also sehr sympathisch formuliert. Ich denke, dass der Expansionskurs irgendwann auch fortgeschrieben wird, ist ja auch die logische Konsequenz.
Absolut, genau. Also vielleicht wollte man erstmal den heimischen Markt überwiegend penetrieren. Vielleicht hat man auch aktuell genug auf dem Tisch im Prinzip, dass man ja vielleicht gar nicht sich ausbreiten kann, weil man vielleicht auch Angst davor hat, zu schnell zu groß zu werden und dann am Ende die Kundenzufriedenheit darunter leidet. Nur das sind alles Möglichkeiten. Aber ja, es ist auf jeden Fall mit einer der Gründe, warum die Aktie ja so hoch bepreist ist und auch die letzten Jahre irgendwie nur eine Richtung zu kennen scheint.
Das stimmt. Was ich immer spannend finde an dem ganzen Werbeumfeld ist, wie treffsicher man dann auch herausfiltert, welche Interessen der Konsument hat. Und da werden ja teilweise solche Journeys oder Panels gebaut, wo quasi diejenige, wenn man das aus Sicht einer Frau sieht, die zum Beispiel sich die ersten Babysachen bestellt, dann in einem Jahr zum Beispiel die nächsthöhere Größe angeboten bekommt oder auch Spielsachen, die dann in dem Alter des Babys interessant sind. Also da wird schon ganz viel gespeichert, an Daten genutzt und so weiter. Man muss mit den Kindern zum Beispiel aufpassen, ob man am heimischen PC das Kind surfen lässt, weil dann vielleicht die bestellten Weihnachtsgeschenke nochmal angezeigt werden.
Genau, das kann passieren. Das ist ja sehr interessant, ist auch ein sehr emotional gefühltes Thema, glaube ich. Ich glaube, auch diese Cookie-Sache mit sehr gezielter Werbung trifft man immer wieder Leute, die sagen, nein, das ist ein Eingriff in meine Privatsphäre, den möchte ich nicht. Andere sagen, und da gehöre ich, glaube ich, auch zu, dass ich lieber gezielte Werbung sehen möchte als Werbung für irgendwas, was ich im Zweifel überhaupt nicht gebrauchen kann. Mhm. Also da scheiden sich auch die Geister.
Genau, ich setze noch einen drauf. Am Ende ist ganz viel an Informationen einfach kostenfrei und die Unternehmen müssen sich ja auch finanzieren. Insofern sollen sie meine Daten quasi als Eintrittsgeld nehmen, um dann ihre Angebote und für mein Entertainment zu sorgen. So, was kann man denn noch herauslesen aus diesen Daten? Auch dazu hast du eine schöne Grafik mitgebracht und zwar heißt die, was die Amerikaner hier quasi ausgeben für, oder was heißt für, sondern für was sie das Geld ausgeben.
Genau, wir haben Household Device Ownership, also bedeutet, was die amerikanischen Haushalte so besitzen. Und da haben wir einen Vergleich von 2017 zu 2019, ganz links angefangen mit den Telefonen. Ne, da haben wir fast jeden Haushalt, der sowas zu Hause hat. Dann kommen die PCs mit einer Sättigung von 86%, Tablets. Was aber spannend ist, ist der Bereich Streaming. Der ist stark angestiegen in den letzten 2 Jahren. Connected TV auch. Und diese Geschichten wie Smart Speaker. Also viele Leute, wahrscheinlich auch in deinem Umfeld, haben mittlerweile irgendwie eine Form von Alexa oder Sonos oder sowas zu Hause stehen. Und darüber kann eben auch Werbung geschaltet werden. Und das nimmt immer mehr zu. Und es gibt viele Unternehmen, die nicht genau wissen, wie sie diese Märkte angehen möchten, wussten vielleicht auch noch gar nicht, dass sie die überhaupt angehen können. Und da berät dann eben Trade Desk auch mit ihren Werkzeugen, wo man Werbung effizient und kostengünstig pro potenziellen Käufer schalten kann. Ja. Wobei ich mich immer noch frage, wie man mit Thermostaten Geld verdienen möchte, aber das steht auf einem anderen Blatt.
Das kann ich dir beantworten. Wenn es einfach zu kalt in der Wohnung ist und die Heizung wird hochgeschraubt, könnte dir ein Wollpullover angezeigt werden als Kleidungsstück.
Das stimmt. Ja, guter Punkt.
Wer weiß, wer weiß. Die andere Grafik zur Entwicklung von Price-to-Sale-Ratio und so weiter haben wir hier auch vorliegen. Willst du dazu noch was sagen? Ansonsten würde ich gern zur Konkurrenz übergehen.
Ja, ganz kurz dazu noch. Genau, auf dem obersten Chart sehen wir einfach nur den Aktienkurs, ganz unten die Market Cap. Die Charts sehen gleich aus. Das eine spiegelt eben das andere wider. Die Price-to-Sales-Ratio, also das Kursumsatzverhältnis, wollte ich noch kurz angesprochen haben. Der eine oder andere wird wahrscheinlich hinten übergefallen sein, als er gehört hat, KUV von 40. Wenn man sich das allerdings historisch anschaut, besonders im Hinblick auf das vergangene Jahr, befinden wir uns da eher wieder im Mittelfeld, vielleicht sogar wieder Richtung Boden. Also die Aktie war schon mal wesentlich teurer, mit über 60 bewertet. Waren die letzten Jahre davor allerdings auch günstiger, muss man auch sagen. Nur das kommt eben durch ein gesteigertes Umsatzwachstum, was besonders die letzten Jahre aufgetreten ist. Und ja, vielleicht ist das für den einen oder anderen eine Einstiegsmöglichkeit, dass er sagt, KUV von 60, damit finde ich die Aktie eigentlich fair bewertet und davon sind wir noch 50% entfernt.
Das mag sein. Schauen wir uns gerne auch immer weiter im Verlauf an. Interessante Perspektive. Und du hattest darauf hingewiesen, dass sie ja auch mit Amazon und mit Facebook und Google so ein bisschen im Wettstreit sind. Wie sehen denn da im Vergleich die Wachstumsraten aus?
Also die Umsatzwachstumsraten, falls du die meinst, die sehen ungefähr vergleichbar aus. Tatsächlich wächst ja Google, sowohl Google als auch Amazon, Microsoft kann man im Zweifel auch noch reinnehmen, mit um die 20% pro Jahr, teilweise sogar 30, besonders je nach Sparte. Da ist Trade Desk auf jeden Fall auf Augenhöhe. Was den Aktienkurs angeht, ist Trade Desk auf jeden Fall dieses Jahr der Gewinner, wenn man sich diese Branche anschaut. Mit Amazon hatte man auf Jahressicht die schlechteste Performance und Trade Desk und Alphabet teilen sich so ein bisschen den ersten Platz. Also ja, zeigt auch wieder hier, dass Tech, Big Tech, als auch die kleineren Unternehmen wie Trade Desk immer im Blick wert sind.
Auf jeden Fall. Und zu ein bisschen kleineren Unternehmen schauen wir auch jetzt, die aber vielleicht größer werden können, weil da eine mögliche Fusion ansteht. Und ein Unternehmen ist sicherlich jedem bekannt, Zoom Video Communications seit dem letzten Jahr, seit der Pandemie, auch in ganz vielen Unternehmen genutzt für die firmeninterne Kommunikation, für das Zusammenfinden quasi im virtuellen Raum, um sich abzustimmen. Und die andere Firma ist Five9. Zu beiden kannst du uns ja noch ein bisschen was mehr erzählen.
Genau, Zoom ist, glaube ich, schon alles zu gesagt. Jeder kennt es mehr oder weniger. Jeder hat es schon mal irgendwie genutzt oder gesehen. Zumindest auf dem LSX-Kanal hat man es schon mal gesehen. Ja, deswegen möchte ich da eigentlich gar nicht mehr zu viel zu sagen. Five9 hatten wir vor circa einem Jahr schon mal hier besprochen. Also wer da nochmal tiefer eintauchen möchte, der kann auch dieses Video gerne nochmal raussuchen. Nochmal ganz kurz dazu. Five9 ist ebenfalls ein Softwareunternehmen, was Callcenter in der Cloud anbietet. Also man versteht sich als absolutes Cloud-Unternehmen. Man bietet Kundenmanagement-Programme an, man baut selber Chatbots, man hat eben dieses Callcenter in der Cloud, was dir als Unternehmen es erlaubt, dass du Callcenter-Mitarbeiter nicht nur an deinem Ort, an deinem Standort rekrutieren kannst, sondern im Prinzip in der ganzen Welt. Sie sind extrem im Bereich künstlicher Intelligenz unterwegs. Sie entwickeln Sprachcomputer für automatisierte Telefonie beispielsweise und haben auch noch ganz viele weitere interessante Services. Und darauf ist auch Zoom aufmerksam geworden und hat überlegt, dieses Unternehmen für 14 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Der ganze Deal soll nächstes Jahr über die Bühne gehen. Er wird in 100% Aktien bezahlt. Sprich, wenn du jetzt Five9-Aktionär bist, dann hast du nächstes Jahr, wenn der Deal so durchgeht, auf einmal Zoom-Aktien im Depot. Muss sich vielleicht auch der ein oder andere überlegen, ob er das möchte. Und an der Wall Street ist dieser Deal für beide positiv gesehen worden, wenn auch relativ teuer. Die meisten Analysten haben gesagt, dass Five9 ein Kursumsatzverhältnis von 28 hatte. Das ist übrigens genau die gleiche Höhe, die damals Salesforce für Slack auf den Tisch gelegt hat. Also ist die gleiche Ratio. Die Aktie von Five9 hat daraufhin ungefähr 10% zugelegt. Zoom ist ein bisschen gefallen. Und daraufhin ergab sich eine interessante Trading-Möglichkeit, die auch immer noch ein bisschen anhält. Dadurch, dass du mit 100% Zoom-Aktien bezahlt wirst als Five9-Aktionär, und zwar mit einem Anteil von 0,553 je Five9-Aktie, bedeutet das für dich, dass du mit dem Tag der Übernahme eben Zoom-Aktionär bist. Allerdings hat die Five9-Aktie 5% unter der Zoom-Aktie notiert, wenn man sie mit diesem Multiple eben verrechnet, sodass man davon ausgegangen ist, dass viele Arbitrageure auf den Schirm gekommen sind. Ne, die haben dann die Zoom-Aktie geschortet und haben dann die Five9-Aktie dafür gekauft, weil eben ein 5% Gap dazwischen bestand. Das Gap besteht heute immer noch, also es bestehen immer noch Trading-Chancen. Allerdings hat sich dieses Gap von 5% auf unter 3% verringert. Also da muss man schon einiges an Kapital mitbringen, damit man davon dann auch wirklich profitieren kann. Es gibt auch noch ein paar Szenarien, die eintreffen könnten, weswegen dieses Gap eventuell auch bestehen bleibt, weil diese Übernahme nicht in Stein gemeißelt ist. Also es kann sein, dass die Übernahme absolut durchgeht. Dann wird eben Five9 ein Teil von Zoom. Es könnte auch sein, dass ein Bieterstreit geschieht, in dem beispielsweise die Konkurrenz auf den Schirm gerufen wird und bei Five9 ebenfalls einsteigen würde. Das wäre super für die Five9-Aktionäre, weil ein Bieterstreit immer in der Regel für höhere Aktienkurse sorgt. Es könnte aber auch sein, dass die Five9-Aktionäre dem Ganzen gar nicht zustimmen, weil sie sagen, 10% Prämie, wie eben gesagt, ist mir zu wenig. Das Unternehmen ist viel besser. Ich erwarte da mehr Rendite und ich stelle mich der Übernahme quer. Ich akzeptiere dieses Angebot nicht. Diese Szenarien gibt es auf jeden Fall. Und was auch besonders spannend war, was die Wall Street zu dieser Übernahme gesagt hat, ist absoluter Angriff auf Salesforce. Salesforce war Venture Capital Geber für Zoom, also man war selber in Zoom investiert und auch sehr groß, hat sich letztes Jahr von dieser Beteiligung getrennt und hat also dafür gesorgt, dass Zoom groß wird. Und jetzt geht Zoom so ein bisschen gegen Salesforce vor. Also es ist ein absoluter Angriff auf das Customer Relationship Management von Salesforce. Und als Zoom geht man eben weg von dieser Ein-Produkt-Company hin zu einem kompletten Relationship Manager, der eine ganze Latte an Produkten am Ende anbietet. Und da gibt es dann eben die ein oder andere Idee, ist das für Salesforce so bedrohlich, dass man da eventuell einen Blick auf die Aktie haben sollte? Oder können beide parallel voneinander existieren? Oder ist Zoom einfach noch zu klein, um diesen Markt so in der Form zu bedienen, wie Salesforce das eventuell aktuell schon tut?
Das bleibt abzuwarten. Wir haben uns in der Zwischenzeit auch die Charts angeschaut. Also Zoom ist ja auch von den Allzeithochs aus dem November ein Stück weit zurückgekommen, hatte sich zwischenzeitlich ja ziemlich genau halbiert und Five9 sieht da ganz anders aus. Da gibt es einen intakten Aufwärtstrend über das Jahr hinweg. Also das wäre aus charttechnischer Sicht erst einmal eine bessere Entwicklung.
Genau, das wäre aus charttechnischer Sicht, würden die Aktionäre sich wahrscheinlich freuen, wenn der Deal platzt. Mhm. Auf der anderen Seite, und das schreiben auch sehr viele Researchhäuser, ist Five9 die letzten Jahre wahrscheinlich mit der Fantasie einer Übernahme immer gepreist worden. Also man ist davon ausgegangen, das Unternehmen war noch relativ klein, dass sich das irgendwann jemand schnappen wird. Der CEO wird auch regelmäßig vom Forbes Magazine zum besten CEO des Silicon Valleys ausgezeichnet und so weiter. Also man hat da schon eine ziemliche Intelligenz an Bord. Deswegen, ja, bleibt abzuwarten, was die Five9-Aktionäre machen werden, ob sie sich dafür oder dagegen aussprechen.
Vielleicht hat der CEO auch ein paar Image-Kampagnen auf The Trade Desk geschaltet, man weiß es nicht.
Wirklich, ja.
Würde passen. Okay, wir sind eine halbe Stunde, also man könnte sich ewig über solche Unternehmen unterhalten, finde ich extrem spannend. Wir sind aber jetzt schon eine halbe Stunde im Gespräch gewesen, deswegen hier die Abschlussfrage von meiner Seite. Wir haben Mitte August, es wird immer wieder statistisch gesagt, August und September sind sehr schwierige Monate. Nun sieht der August viel, viel besser aus als die letzten Monate, nämlich mit über 3% im Plus. Ist die Statistik in diesem Jahr ein bisschen ausgehebelt oder kann da noch was nachkommen?
Da kann sicherlich immer noch was nachkommen, ne? Wie gesagt, schon vermutlich dann eher peu à peu. Wenn wir uns die Statistik aus dem letzten Jahr noch anschauen, ist auch immer der Vergleich zum Vorjahr, hinkt halt natürlich auf, weil wir letztes Jahr diese beginnende Pandemie hatten. Im November sehen wir diesen Ausschlag, als dann klar wurde, dass mit BioNTech und Moderna mindestens zwei Unternehmen auf jeden Fall Impfstoffe haben. Das lässt sich wahrscheinlich nicht auf dieses Jahr projizieren, aber ja, wie gesagt, Glaskugel habe ich leider auch nicht und ich bin auf jeden Fall gespannt, was der September und der Oktober dann auch bringen.
Ich auch, und wir werden das Ganze natürlich weiter begleiten auf den Kanälen der LS Exchange, nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitter, auf Instagram gibt es Einblicke auch aus dem Handel, Fotos, Stories und so weiter auf Facebook, und die Hörvarianten dieses spannenden Gesprächs gibt es dann bei Spotify, Deezer und Apple Podcast auch im Laufe des Samstags. Ganz lieben Dank an dich, Daniel, und dann schon mal ein schönes Wochenende.
Danke, das wünsche ich dir auch. Bis demnächst.
Bis demnächst.